Sein Motto ist raus aus der Deckung und Mut zum offenen Dialog. Christian Mertin leitet die Unternehmenskommunikation beim Life Science Riesen Bayer, ein Konzern, der viel bewegt und dadurch auch viel Angriffsfläche bietet. Mut hat Christian schon öfters bewiesen, nicht nur zum offenen und kritischen Dialog, sondern auch zur Veränderung. Zuletzt, als es darum ging, die Konzernkommunikation von Bayer umzubauen. Über diesen Umbau, die damit verbundenen Herausforderungen, aber auch die derzeitigen Entwicklungen in der Life Science Branche möchten wir heute mit ihm in unserem Podcast sprechen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und herzlich willkommen, Christian.
Hallo, schön, dass ich dabei sein darf bei eurem ehrenwerten Format.
Und an dieser Stelle auch ein herzliches Willkommen an Janina von Jering, meine Kollegin und Co-Host hier. Hallo Janina.
Hallo Bea und hallo Christian. Schön, dass das heute klappt.
Christian, wir haben natürlich wieder ein bisschen recherchiert, ne? Zu dir. Du kommst ja ursprünglich
wie nicht.
Ursprünglich kommst du wie nicht wenige von uns aus der Kommunikationsbranche, aus dem Journalismus. Du hast ja ganz klassisch auf der Journalistenschule erstmal gelernt und dann als Redakteur beim Focus gestartet. Im Journalismus bist du fast 10 Jahre geblieben, dann aber 2002, wenn wir das richtig recherchiert haben, bist du auf die Unternehmensseite gewechselt, zum Finanzdienstleister MLP.
Ja.
Nochmal 10 Jahre später, also der 10er-Rhythmus, den hast du irgendwie gerne. Da hast du wieder die Seiten gewechselt, dieses Mal auf die Agenturseite. Erst zu Sigma und dann zu Edelmann. Und jetzt, also seit 2016, leitest du die Unternehmenskommunikation von Bayer. Also eigentlich kennst du inzwischen krassmäßig alle Seiten und alle Player der professionellen Kommunikation, wenn man das so sagen kann. War das so geplant? Oder was hat dich jeweils zu deinen Seitenwechseln bewegt?
War nie so geplant. Ich bin anfänglich mit großer Begeisterung in den Journalismus eingestiegen. Ich muss fairerweise sagen, dass die erste Station gar nicht Journalismus war, sondern eine Banklehre, weil das damals irgendwie, bin ich reingerutscht, habe ich zu Ende gemacht, aber während dieser ganzen Zeit war eigentlich schon klar, dass ich in den Journalismus will, habe nebenher auch schon journalistisch gearbeitet und die erste Gelegenheit, die ich sozusagen hatte, meine Banklehre abzuschließen und in den Journalismus zu gehen, hat spontan und prompt geklappt. Ich habe eine Zusage damals bekommen von der Bruder Journalistenschule und bin dann nach München gegangen, was eine ganz, ganz tolle Zeit war. Und in der Tat hat sich das eine dann mit dem anderen ergeben und ich profitiere in der Tat heute sehr davon, auch die jeweils anderen Seiten zu kennen, also sowohl im Bereich Media Relations, in der Zusammenarbeit oder Kooperation mit Journalisten, als auch natürlich mit Dienstleistern und Agenturen. Das ist auf Unternehmensseite schon sehr gut zu verstehen, wie einerseits von Journalisten, aber andererseits natürlich auch Agenturen arbeiten. Und wenn ein Verhältnis zwischen Unternehmen und Agentur gut sein soll, dann liegt es ja nicht immer nur an der Agentur, sondern die Frage ist auch, wie gut briefen wir als Unternehmen, wie gut beschreiben wir, was unsere Anliegen sind und so weiter. Und da muss ich sagen, freue ich mich sehr regelmäßig, halbwegs einschätzen zu können, wie die andere Seite denkt und welche Bedürfnisse und teilweise auch Nöte sie hat.
Wie hat es gerade gesagt schon, Christian, du bist 2016 zu Bayer hinzugestoßen. Manche erinnern sich vielleicht, was 2016 war. Damals war der Kauf des amerikanischen Konzerns Monsanto und genau zu dem Zeitpunkt bist du gestartet. Es gibt sicherlich leichtere Starts. Wie hast du die Zeit damals erlebt?
Ja, ich habe gerade überlegt, ob es leichtere Starts gibt. Das weiß ich gar nicht. Ich habe in der Tat auch aus den Medien erfahren, dass Bayer Monsanto kaufen will. In einer Phase, wo es die ersten Gespräche gab und ich dann sozusagen erfahren habe, wenn das klappt mit diesem Job, was ich dann so vor mir habe. Ich war und bin schon immer jemand gewesen, der kommunikative Herausforderungen gesucht hat und spannende Umfelder. Ich finde immer, gerade in der Kommunikation ist nichts langweiliger, als nichts bewegen zu können. Und von daher habe ich mir das genau angeschaut. Es stand aber eigentlich in dieser Phase, wo wir über diesen Job gesprochen haben, nie wirklich, zumindest von meiner Seite aus, zur Debatte, dass ich ihn aufgrund dieser Akquisition möglicherweise nicht machen würde. Das war eine sehr, sehr spannende Zeit am Ende dann, eine sehr intensive. Die ganze Herausforderung hat sich ja mehr von der Reputation von Monsanto hin zu einem konkreten Produkt entwickelt, mehr von der Kommunikation auf die Rechtsseite. Aber ich finde immer, und es war bei MLP damals schon so und ist heute bei Bayer so, in spannenden Umfeldern kann man als Kommunikator unglaublich viel lernen. Und das war zweifellos auch in den letzten 5 Jahren bei Bayer so.
Und nicht nur viel lernen, sondern man kommt in so einem Unternehmen ja auch viel schneller an, wenn man so eine große Aufgabe hat oder so wichtige Themen, weil man sich sofort vernetzen muss und zwangsläufig intern mit so vielen Kollegen und Kolleginnen ja in Austausch gehen muss, dass man dann, glaube ich, schon nach wenigen Wochen einfach total integriert ist.
Ja, also das einerseits. Andererseits muss ich wirklich sagen, haben die Kolleginnen und Kollegen mir damals den Start einfach unglaublich einfach gemacht. Mir hat damals jemand im Unternehmen vorhergesagt, dass es 2 bis 3 Jahre dauern würde, bis man die Bayer-Organisation wirklich verstanden hat. Ich habe das nie so nachempfinden können. Ich habe mich von Anfang an voll integriert gefühlt. Und das Tolle fand ich damals, dass ich da angefangen habe und eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen nicht kam, um mir Bayer zu zeigen, sondern die kamen und haben gesagt, du hast jetzt noch den externen Blick, sag uns doch mal, was wir besser machen können. Und das fand ich interessant. Also teilweise auch Kolleginnen und Kollegen, die seit 20, 25 Jahren für Bayer arbeiten, die kamen nicht und haben gesagt, komm, wir nehmen dich jetzt mal an die Hand und zeigen dir, was wir immer schon so gemacht haben, sondern die kamen mit dem Dreh und haben gesagt, du hast jetzt noch 3 Monate den externen Blick, sag uns jetzt, was wir besser machen können. Und das ist so ein bisschen, Bayer steht sehr stark für eine Innovationskultur, die hat sich, glaube ich, auch ein Stück weit auf die Kommunikation übertragen. Und deshalb gibt es zumindest in den Teams, zu denen ich eine gewisse Nähe habe, auch immer eine große Offenheit für Neues, was wir, glaube ich, in der Kommunikation heute dringender denn je gebrauchen.
Da muss ich jetzt nochmal nachfragen, weil du hast ja gesagt, in der Regel braucht man 2 bis 3, waren es Monate oder Jahre?
Also der Kollege hatte damals gesagt, wunder dich nicht, es wird 2 bis 3 Jahre dauern, bis du die Bayer-Organisation komplett verstanden hast. Ich habe mich damals ein bisschen gewundert. Gleichzeitig muss man halt auch anerkennen, dass Bayer mit seinen 3 sehr unterschiedlichen Divisionen, Crop Science, Pharma und Consumer Health, natürlich auch sehr in sehr unterschiedlichen Geschäften unterwegs ist. Und dann ich sozusagen aus dem Headquarter komme. Von daher ist das eine auch für große deutsche Unternehmen ungewöhnlich komplexe Organisationen, die wir da unter einem Dach vereinen. Aber wie gesagt, ich bin unheimlich herzlich empfangen worden. Man hat großes Interesse daran gezeigt, mit welchem externen Blick ich ankomme. Und ich hatte nie das Gefühl, dass ich irgendwie 2, 3 Jahre brauchen würde, um die Organisation kennenzulernen.
Die Branche, in der Bayer sich befindet, also ich nenne sie ja immer Life Science Branche, die erlebt ja schon länger einen starken Wandel. Ich glaube, das ist nicht erst mit Corona, das hat vorher schon angefangen, dass wir immer gesundheitsbewusster werden. Und ich glaube aber durch Corona nochmal kritischer oder nochmal sensibler auf die Unternehmen gucken, die im kleinen wie großen Umfeld Gesundheit sich bewegen. Also ich glaube, dass die Erwartungen da an die Pharmaunternehmen auch bezüglich ihrer gesellschaftlichen Rolle massiv gestiegen sind. Und das ist das eine. Und dann gibt es natürlich das ganze große Thema Digitalisierung, die ja in alle Bereiche, auch in die Health-Branche reingeht, in die Food-Branche, eigentlich in alle Branchen, glaube ich. Und was ja auch eine große Chance ist, aber eben, glaube ich, auch wieder eine große Herausforderung. Was sind denn für dich die größten Treiber für die Gesundheits- und die Agrarwirtschaft? Und wo siehst du, wo glaubst du, sind auch die größten Herausforderungen aktuell?
Also die größten Chancen liegen zweifelsohne in einem Bereich, den der gute alte Steve Jobs, seinerseits Gründer von Apple, vor seinem Tod irgendwann mal beschrieben hat mit der Biorevolution. Oder er hat gesagt, der nächste große Trend wird an der Schnittstelle zwischen Digitalisierung und Biotechnologie stattfinden. Und das ist heute genau auch eine der wichtigsten Klammern, die Bayer zusammenhält, weil Biorevolution, die Schnittstelle zwischen Digitalisierung und Biologie, findet eben sowohl in der Landwirtschaft statt, als auch im Gesundheitswesen und vor allem im Pharmabereich. Wenn wir in die Landwirtschaft schauen, auch ein Bereich, der sich fundamental wandelt, der heute noch einen ziemlich großen Fußabdruck, auch was den Klimawandel angeht, CO2-Ausstoß hat. Das heißt, wir reden davon, dass wir ganz neues, modernes, auch gentechnisch optimiertes Saatgut brauchen, was am Ende dazu führt, dass wir mehr Ertrag bei mehr Nachhaltigkeit erreichen, weil ansonsten werden wir die Menschen rund um die Welt auf Dauer nicht ernähren können. Also in diesem Bereich findet unheimlich viel statt, was am Ende überschrieben wird mit grüner Gentechnik oder CRISPR-Cas. Wir wissen, dass eine der Erfinderinnen den Chemie-Nobelpreis, glaube ich, gekriegt hat letztes Jahr. Da tut sich unheimlich viel, und genau das Gleiche, eine ganz vergleichbare Technologie findet im Pharma-Bereich statt, nämlich mit Zell- und Gentechnik. Therapien, die uns möglicherweise in Zukunft in die Lage versetzen werden, Krankheiten, die heute noch nicht mal ansatzweise heilbar sind, möglicherweise in Zukunft heilen zu können oder vielleicht sogar ganz verhindern zu können. Bayer ist momentan in der ersten Phase, in der sogenannten Phase 1 der Erprobung von Möglichkeiten, Alzheimer zu heilen. Und das ist sozusagen der nächste große Schritt in der Medizin und in einem sehr vergleichbaren, in einer sehr vergleichbaren Art und Weise findet er eben auch in der Landwirtschaft statt, wo man versucht, mehr Ertrag für die Menschen durch mehr Nachhaltigkeit am Ende zu ergänzen. Und das ist am Ende wirklich die riesige Chance, die natürlich aber zugleich, weil du von Herausforderungen gesprochen hast, auch mit Herausforderungen kommt. Erstens, erste Herausforderung ist natürlich, dass vieles, was man angeht in diesem Bereich, Hochrisiko ist. Das heißt, vieles, was man sich vornimmt, nicht klappen wird. Aber das war schon immer so. Das zweite ist gesellschaftliche Akzeptanz. Ein Riesenthema, von dem ich weiß, dass es vor allem unseren Vorstandschefs sehr umtreibt, insbesondere was Deutschland und Europa angeht. Alle führenden Wissenschaftler sagen, wir brauchen diese Offenheit für Innovationen. Erst vor, ich glaube, einem Jahr oder anderthalb Jahren haben sich 100 Nobelpreisträger dafür ausgesprochen, dieses Genome Editing offensiv zu nutzen. Wir sehen aber gerade in Deutschland, gerade in Europa, dass es eine unglaubliche Skepsis und zum Teil auch Ablehnung diesen neuen Verfahren gegenüber gibt. Und da laufen wir wirklich Gefahr auf Dauer gegenüber USA oder Asien signifikant ins Hintertreffen zu geraten. Und das ist aus meiner Sicht eine der ganz großen Herausforderungen, hier auch mit einem deutschen Unternehmen, mit einem deutschen Standort oder auch europäisch gesehen dauerhaft wettbewerbsfähig zu bleiben.
Wenn man dir so zuhört, bekommt man zumindest eine leise Ahnung davon, was für ein immenses Spektrum ihr damit auch kommunikativ abdecken musst. Daher wundert es auch nicht, wie groß sozusagen das Team ist, in dem du arbeitest. Ihr seid, glaube ich, allein am deutschen Standort rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Du hast uns im Vorgespräch verraten, dass ihr die Aufstellung von eurem Team vor ungefähr anderthalb Jahren geändert habt. Also ihr habt euch sozusagen anders organisiert, anders strukturiert. Kannst du uns dazu ein bisschen was berichten? Warum habt ihr das gemacht? Was war euer größter Schmerz eigentlich mit der bisherigen Struktur? Und wie sah euer Umbau dann konkret aus?
Das kann ich gerne machen. Die Geschichte dieses Umbaus beginnt sozusagen am dritten Tag meiner Arbeit bei Bayer, weil mein Chef damals um die Ecke kam und gesagt hat, könntest du so nett sein, das Newsroom-Projekt für uns zu übernehmen? So, jetzt wissen wir alle, in welche Richtung man dann damals gedacht hat. Der Schmerz damals, und wir reden hier von jetzt insgesamt wirklich, also von den ersten Anfängen von vor 5 Jahren, war ganz einfach, dass die Kommunikationsabteilung von Bayer, wie viele andere in diesem Land, noch sehr traditionell aufgestellt war. Unterteilt in externe Kommunikation, interne Kommunikation, traditionelle Sprecherrollen, digitale Kommunikation, auch weitgehend getrennt. Und wenn man sich dann aber anschaut, welche Trends wir in der Kommunikation sehen, da gibt es ja, bin schon fast geneigt zu sagen, Dutzende von Trends. Ob wir jetzt davon sprechen, von der nachlassenden Bedeutung von Print oder ganz generell von klassischen Medien, von der stark zunehmenden Bedeutung der digitalen Medien mit wiederum allen ihren Herausforderungen. Ob wir davon sprechen, von der Schnelligkeit, wie sich unsere Informationswelt heute dreht, dass teilweise morgens ein Thema auf dem Tisch liegt, was abends schon wieder total weg ist, weil andere 5 Themen auf der Agenda stehen. All diesen Herausforderungen muss sich ja eine Kommunikationsabteilung irgendwie stellen. Und vor dem Hintergrund war ich so happy, da so ein innovatives Umfeld vorzufinden, wo kaum jemand an Bestehendem festhalten wollte, vorausgesetzt, wir finden Wege, die Dinge besser zu machen. Ich persönlich fand schon immer, dass bei allen Trends, die wir sehen, einer der alles Dominierende ist und das ist ausgerechnet einer, den es schon seit 15 oder 20 Jahren in der Kommunikationsbranche gibt. Das ist der Trend, dass wir in der Kommunikation zu reaktiv und zu wenig proaktiv sind. Das heißt, zu sehr warten, was denn an uns herangetragen wird, klassischerweise als Anfragen von Journalistinnen oder Journalisten, aber auch heute in der digitalen Welt, im Community Management, welche Themen kommen extern auf uns zu und zugleich der starke Fokus, welche Themen entstehen denn intern bei uns und die müssen wir dann kommunizieren. Ob es eine Personalie ist oder ein neues Produkt oder irgendeine Entwicklung oder Quartalszahlen. So. Kommunikationsabteilungen in diesem Land sind selbst heute noch zu großen Teilen sehr nach innen gerichtet unterwegs. Der Kommunikationsanlass entsteht innen und dann muss man irgendwie nach außen kommunizieren oder an die Mitarbeiter. Und zweitens eben, man wartet zu lange drauf, was an externen Themen an einen herangetragen wird. So, und da waren wir uns alle einig, dass das eigentlich der überragende Trend ist, den wir sozusagen brechen wollen und Möglichkeiten finden wollen, bei allem Verständnis für externe Anfragen stärker auch unsere eigenen Themen zu spielen. Und zwar auf allen Kanälen. Das war sozusagen der Leitgedanke des gesamten Umbaus, der im Kern eigentlich 2 Jahre gedauert hat, aber von seinen ersten Ansätzen, seinen ersten Überlegungen, ich das in den ersten Monaten bei Bayer schon mitgekriegt habe.
Das heißt also Themen. Themen und rund um die Themen alle Kanäle bedienen, alle zu den Themen wichtigen Stakeholder auf dem Schirm haben. Und das heißt eben sowohl nicht nur nach außen, sondern eben auch Mitarbeiter sind da genauso Stakeholder.
Genau.
Das stelle ich mir jetzt gar nicht so einfach vor, weil ich bin ja auch Kommunikationsprofi und wir sind hier in einem viel kleineren Umfeld natürlich und zwangsläufig dadurch schon mehr, ich sag mal, generalistisch veranlagt vielleicht als so eine Bayer-Kommunikationsabteilung. Aber wie kann das denn klappen? Also wie kann das denn klappen oder wie hat es bei euch geklappt, dass jemand, einer, der vielleicht bisher immer eher in der Sprecherfunktion war, die klassischen Medien bedient hat, vielleicht auch Medienarbeit eben grundsätzlich also als Hauptaufgabe hatte, wie funktioniert es, dass der jetzt eben dann auch einen Tweet absetzt oder einen LinkedIn-Post, einen Instagram-Beitrag macht, einen Reel macht, der nach innen auch noch einen Intranet-Beitrag macht? Also wie kann man sich das konkret vorstellen? War da nicht ein ziemlich breit angelegtes Fortbildungsprogramm intern vielleicht sogar nötig?
Nee, war es nicht unbedingt, aber ich gehe vielleicht noch mal einen Schritt zurück, weil bevor wir dann drauf kommen, was müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können, war für uns natürlich erstmal die Frage, wie müssen wir organisatorisch aufgestellt sein, um eben unsere eigenen Themen stärker an den Start bringen zu können. So, und da ist das erste Learning, du kannst dich noch so viel bei anderen Unternehmen umschauen, du musst deinen eigenen Weg finden. Auch für jede Newsroom-Organisation, da mögen die Basics vergleichbar sein, aber jedes Unternehmen ist unterschiedlich aufgestellt und braucht eine eigene Organisation. Wir haben bei Bayer den Vorteil, dass wir natürlich aufgrund allein der globalen Aufstellung des Unternehmens auch eine gewisse Größe in der Kommunikationsabteilung haben, was uns am Ende veranlasst hat, unabhängig von den traditionellen Kommunikationsteams, die es gibt, bei mir in Corporate Communications, in Pharma, in Consumer und in Crop Science, 3 eigene zusätzliche Teams zu schaffen, die sich, ich sage mal, mehr oder weniger oder mit einem großen Fokus auf unsere Kernreputationsthemen setzen und kümmern, ohne permanent täglich vom Tagesgeschäft gestört zu werden. So, und diese 3 Teams, die sind am Ende dafür da, zusammen natürlich immer mit den Fachkolleginnen und Kollegen klar definierte Kernreputationsthemen stärker an den Start zu bringen, als wir es vorher geschafft haben. Unterteilt sind die ganz einfach, diese 3 Teams. Das ist eine relativ klare Logik. Das fängt an bei Insights, also INSIGHT, nicht Inside wie innen. Das ist sozusagen die Einheit, die nach draußen hört, welche Themen finden denn draußen statt und welche sind relevant für uns. Das kann sehr, sehr kurzfristig sein, mehr oder weniger real-time, wenn man sich Twitter-Feeds anschaut. Es kann aber auch mittel- bis langfristig sein, indem man sagt, welche Themenwolken entstehen denn wann, wo und wie. Und wie ist das für uns relevant? Das zweite Team ist die Content Factory. Und das dritte Team ist ein Team, was wir nennen Channels und Amplification. Die sind am Ende dafür zuständig, dass den Content, den wir sozusagen schaffen, dass wir ihn auch an den Start bringen. Und diese Unit ist unabhängig, also ist zusätzlich gebaut worden zu dem, was wir an Kommunikationsteams ohnehin haben. Und damit haben wir die Voraussetzung geschaffen, dass es dann eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen gibt, die nicht ständig im Tagesgeschäft unterwegs sind, sondern die sich darum kümmern können, die Themen, die wir im Leadership-Team definiert haben, ganz konkret umzusetzen und zum Leben zu erwecken.
Alles klar. Habe ich jetzt verstanden.
Wenn wir jetzt auf das Thema Krisenkommunikation zu sprechen kommen, was ja bei euch natürlich, also grundsätzlich ist das in jedem Unternehmen extrem wichtiges Thema, aber tendenziell könnte man ja schon sagen, in einer Branche, in einer Pharma- oder einer Life Science-Branche ist das einfach ein Thema, was leider immer wieder aufploppt oder vielleicht wahrscheinlicher aufploppt. Wenn du jetzt berichtet hast, ihr habt diese 4 Kernthemen, also einmal die 3 Divisionen plus Unternehmenskommunikation und dann habt ihr diese 3 übergeordneten Themen, Teams, das sind ja insgesamt mehr oder weniger 7 Teams, die sich auch in irgendeiner Form ab stimmen müssen. Und gerade beim Thema Krisenkommunikation kann man das ja nicht einer Division zuordnen oder nur der Unternehmenskommunikation, sondern das muss ja alles irgendwie Hand in Hand gehen.
Gut herausgefunden und das in einem Unternehmen, das in 85 Ländern der Welt tätig ist. Ne? Also man kann nur die Ebene nehmen, drei Divisionen plus Headquarter plus unsere Loop-Organisation, wie wir sie nennen. Das allein sind schon 7 Teams und dann kommen die Länder dazu. So, und die große Frage ist dann natürlich, wie kriegst du das überhaupt noch gehandelt und organisiert? Wir haben für uns verschiedene Kommunikationsformate entdeckt und entwickelt und ausprobiert, die uns am Ende ermöglichen, die gesamte Community relativ gut auf dem Laufenden zu halten. Also, und das ist jetzt am Ende auch keine Rocket Science. Das muss jeder für sich sozusagen definieren, wie oft muss ich in welcher Besetzung mit welchen Kolleginnen und Kollegen sprechen. Bestes Beispiel, wir haben zum Beispiel zweimal die Woche ein ganz kurzes, viertelstündiges Deutschland-Briefing. Findet Montag und Donnerstagvormittag statt. Eine Viertelstunde, wo wir einmal ganz kurz durch die Deutschland-Themen gehen. Also die Themen, die uns bei Bayer in Deutschland betreffen. Und eingeladen sind alle Kolleginnen und Kollegen cross-divisional, die im deutschen Bereich arbeiten. Das überschneidet sich teilweise auch. Manche haben eine globale Rolle, aber einen Schwerpunkt auf Deutschland. Und grundsätzlich laden wir alle ein, an diesem Austausch teilzunehmen. Dann gibt es dienstags 2 Communications-Briefings, die sind international angelegt. Ein Call vormittags, ein Call nachmittags. Der erste vormittags ist eher für die sozusagen östliche Hemisphäre, Asien und Co. Der nachmittags ist genau der gleiche Call nochmal für die westliche Hemisphäre, Americas. So, und so haben wir für uns verschiedene Kommunikations- und Austauschformate entwickelt, die inzwischen ganz gut funktionieren. Das Herz des gesamten Austauschs ist in der Tat ein virtuelles Newsroom-Meeting, wo jeweils ein Vertreter eines Teams vertreten ist. Also von den 7 Kernteams, von denen wir gesprochen haben, sind da 7 Vertreter drin. Und dann gibt es noch so eine Rolle wie ein bisschen CVD und Gesamtkoordination und so weiter. Dann gibt es aus USA ist noch jemand mit drin, weil der amerikanische Markt für uns von besonderer Bedeutung ist. So, und ich glaube, das Wichtige, und das war eines unserer großen Learnings, dass ein solches Team, was ich am Ende immer nenne, das Newsroom-Team, erstens möglichst klein ist, weil wenn wir Diskussionsrunden haben mit 20, 25, 30 Leuten, die sich da austauschen, das kann niemals effizient und schnell und gut am Ende sein. Klein, und das Team sollte stabil sein. Also es sollte eigentlich immer ein Vertreter oder eine Vertreterin eines Teams auch auf Dauer daran teilnehmen, weil sich nur dann auch so ein Team findet. Und seitdem wir das so machen, das machen wir seit einigen Monaten, sind wir da richtig gut geworden. Wir werden unterstützt von einem guten Content-Management-System, wo alle sozusagen eintragen, was denn geplant ist. Und daraus bedient sich dann wiederum die Planung. Und in diesem Newsroom-Meeting wird dann besprochen, wann steht welches Thema auf der Agenda und über welche Kanäle spielen wir das aus.
Gibt es noch andere Learnings, die du, wenn du jetzt mal auf die 2 Jahre zurückschaust, die du noch definieren könntest oder Dinge, die du jetzt im Rückblick nochmal anders machen würdest, wenn du jetzt nochmal neu starten würdest mit dem Umbau?
Ihr habt es selber schon angesprochen. Das ist natürlich eine Riesenaufgabe für jede Kommunikationsabteilung, sich mehr oder weniger neu zu erfinden. Und wer heute sozusagen State of the Art auf die aktuellen Trends eingestellt sein will, der muss sich im Vergleich von vor 5 oder 10 Jahren neu erfinden. Das ist je größer die Kommunikationsabteilung ist und je internationaler ein Unternehmen, desto komplexer ist das. Wir sind da mit einem Mindset reingegangen, der immer hieß, wir gehen da in den Wandel rein, haben aber nicht den Anspruch, von Anfang an die perfekte Lösung zu haben. Und da bin ich auch nicht müde geworden, das meinen Kolleginnen und Kollegen immer wieder zu sagen. Wir werden auf Probleme stoßen und wir werden über Hindernisse gehen müssen. Aber dann regen wir uns nicht drüber auf, weil das ist erwartbar. Du kannst eine so komplexe Organisation nicht im ersten Wurf sofort perfekt neu bauen. Also diese Bereitschaft, auch mal 2 Schritte zu gehen und einen zurück, 3 Schritte zu gehen und 2 zurück. Wir haben das Newsroom-Team nochmal neu aufgesetzt. Das ist eigentlich kein Learning, weil wir das insgesamt alle schon sehr stark von Anfang an kommuniziert haben. Das zweite Learning ist aus meiner Sicht, dass eine solche Organisation sehr stark davon lebt, dass an den entscheidenden Schnittstellen die richtigen Leute sitzen, mit den richtigen Skills und dem richtigen Mindset. Also es ist zum Beispiel total wichtig, dass in diesem Newsroom, der sehr international angelegt ist, auch diejenigen vertreten sind, die grundsätzlich es Content und Themen und Inhalte orchestrieren können, kaskadieren können, die wissen, wenn wir ein Interview mit unserem Vorstandschef machen, für welche weiteren Kanäle könnte sich das Thema denn anbieten. Wir sind gestern ausgezeichnet worden mit einem Preis für weltweiten Zugang zu Saatgut, wo Bayer in fast allen Regionen dieser Welt momentan oder inzwischen unter den ersten drei Agraranbietern liegt, bei der Frage, ermöglicht das Unternehmen als großer Global Player auch in sich entwickelnden Ländern Zugang zu Saatgut. Riesenthema bei der Bekämpfung des Hungers. So, und da ist natürlich dann die Frage, der Preis kommt und es muss irgendjemand entscheiden, in welchem Land, auf welchem Kanal spielen wir das wann und wie aus. Da gehört übrigens auch Media Relations dazu, wird sehr häufig vergessen, weil viele heutzutage dann in diesen digitalen Kanalstrukturen denken. Aber natürlich ist die Frage, mit welchem Journalist oder welcher Journalistin spreche ich denn darüber? Könnte sich daraus eine Geschichte ergeben? Und diesen Mindset braucht man, zumindest aus meiner Sicht, zum Beispiel sehr stark im Newsroom. Ich bin ein großer Anhänger davon, auch in der Gesamtorganisation, weil, vor allem wenn es so komplex ist, mindestens ein, zwei Chefs vom Dienst zu haben in der Organisation. Und die, das sage ich immer, das ist eigentlich neben dem Kommunikationschef der anspruchsvollste Job, weil die müssen eigentlich alles können. Die müssen thematisch fit sein, die müssen die Organisation kennen, die müssen Themen koordinieren können, die müssen auch in der Lage sein zu führen, um mal zu sagen, nee, machen wir jetzt nicht. Und deshalb sage ich, also eines meiner größten Learnings ist, wenn man eine neue Organisation baut, mach keine Kompromisse an entscheidenden Schnittstellen. Da müssen die Leute hin, wo man sich total sicher ist, dass die genau darauf passen mit ihren unterschiedlichen Talenten und Fähigkeiten.
Ich meine, du hast es zwar zum einen gerade gesagt, dass gerade heutzutage würde ich fast sagen, dass das eigentlich jede Abteilung machen soll, aber insbesondere die Kommunikationsabteilung, die darf nicht stillstehen, die muss sich einfach weiterentwickeln und zwar stetig. Das ist aber ja eine Erkenntnis, die es vor 20 Jahren noch nicht gab, sondern die sich in den letzten Jahren einfach herausgeprägt hat. Natürlich, Menschen, die lange im Kommunikationsbereich sind, haben diese ganze Entwicklung mitgenommen und wissen auch, okay, der Bereich hat sich einfach extrem gewandelt und das wird natürlich auch immer so weitergehen. Nichtsdestotrotz ist diese Strukturveränderung, die ihr gemacht habt, ja schon eine fundamentale Veränderung. Und insofern habt ihr eigentlich eine Change-Kommunikation im Kommunikationsteam gebraucht.
Ja, ja, klar.
Natürlich habt ihr eigentlich alles Kommunikationsexperten, wo man auch wieder rational sagen kann, okay, jeder weiß, wie wichtig Change-Kommunikation ist und was Change bedeutet und dass man die Leute mitnimmt und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn man das rational verstanden hat, gibt es mit Sicherheit viele Mitarbeiter in so einem riesigen Team, die trotzdem erstmal Ängste haben, die nicht gleich sagen, yippie, yeah, jetzt bauen wir alles um und ich habe auf einmal einen ganz anderen Job und bin vielleicht sogar CVD und habe so eine enorme Verantwortung. Das ist eine ganz andere Art zu arbeiten. Wie habt ihr die Leute in dieser Zeit mitgenommen? Und was habt ihr mit welchen gemacht, die man nicht mitnehmen konnte? Das ist ja auch immer so was Klassisches im Change-Prozess. Es gibt immer die First Mover, es gibt die erst noch unentschlossen sind, die man auf seine Seite ziehen muss. Es gibt aber auch immer ein paar, die nicht wollen.
Klar, absolut. Und bei Bayer ist die Herausforderung sogar noch größer gewesen, als du sie beschrieben hast, weil zeitgleich mit dem von uns angestoßenen Umwelt der Kommunikationsabteilung, der sozusagen aus uns selber heraus entstanden ist, sind wir doch noch durch zwei sehr umfassende Sparprogramme gegangen. Und zwar parallel dazu. Das heißt, wir haben auch Ressourcen abbauen müssen, während wir die gesamte Organisation umgebaut haben. Jetzt kann man der Meinung sein, naja, das passt ja dann ganz gut zusammen, weil wenn du Ressourcen abbauen musst, musst du ja ohnehin anpassen. Aber das ist natürlich nochmal eine zusätzliche Schwierigkeit obendrauf in Wirklichkeit, weil solche Sparprogramme natürlich am Ende noch mehr Unsicherheit auslösen. Wenn es nur der Umbau ist, wo sich Kolleginnen und Kollegen Gedanken machen müssen, was werde ich denn in Zukunft tun und kann ich das noch, wenn ich etwas Neues mache und nicht mehr das, was ich vielleicht 20 Jahre gemacht habe, aber dann obendrauf noch die Unsicherheit zu haben, bei dem einen oder anderen, habe ich denn zukünftig im Rahmen dieses Umbaus überhaupt noch einen Job? Und das betrifft ja mehr oder weniger erstmal alle, die Unsicherheit. So, ich glaube, ganz, ganz ehrlich, am Ende, den einen Punkt habe ich schon gesagt, nicht den Anspruch erheben, von Anfang an perfekt zu sein und von Anfang an sagen den Kolleginnen und Kollegen, dass mit dem Umbau natürlich Irritationen kommen werden. Was genau ist jetzt mein Job? Und was ist es nicht mehr? Das haben wir 2 Jahre lang erlebt. Aber wir haben unsere Teammeetings immer wieder dafür genutzt, uns zu hinterfragen. Ich habe offen abgefragt, wo hängt es noch? Wo haben wir noch Probleme? Wo haben wir noch Herausforderungen? Was läuft gut? Das haben wir am Ende dann zusammengetragen im Kommunikations-Leadership-Team und haben mehr oder weniger die Herausforderungen eins nach dem anderen abgetragen. Und unsere Organisation ist heute, sie ist vor 2 Jahren eingeführt worden, sie ist heute, glaube ich, viel, viel besser, als wir sie ursprünglich in der sozusagen 1.0-Version aufgesetzt haben, weil wir natürlich festgestellt haben, das ein oder andere funktioniert nicht. Also das wäre der erste Punkt, dass ich sagen würde, nicht von Anfang an den Anspruch an Perfektion haben, weil es wird nicht funktionieren. So, und dann mit Unsicherheit so umgehen, wie es in jeder Change-Kommunikation geraten wird, offen, ehrlich, transparent. Nicht irgendwelche bevorstehenden Risiken verschweigen, weil es wissen ohnehin alle, dass wir möglicherweise noch Ressourcen abbauen müssen. Also ich habe versucht, bei meinem Team möglichst nah dran zu sein, auch möglichst viele individuelle Gespräche zu führen und kann heute sagen, dass wir das, glaube ich, ganz passabel gemacht haben. Wir können jetzt wieder nach vorne schauen, weil wir die schwierigen Phasen hinter uns haben. Aber ja, am Ende ist sowas natürlich ein schmerzvoller Prozess. Vor allem, wenn der eine Wandel auch noch mit dem anderen Wandel zusammenfällt. Aber auch da, und das sehe nicht nur ich so als Leiter des Corporate Teams, sondern auch viele meiner Kolleginnen und Kollegen, du lernst natürlich auch fürs Leben. Ne? Wie machst du solche Prozesse? Und zwar lernst du es als Mitarbeiter mit sowas umzugehen, als auch als Führungskraft. Ne?
Und Strukturen, glaube ich, sollten nie in Stein gemeißelt sein.
Ja klar. Ich meine, es gibt ja den schönen Spruch, gerade in der Kommunikation, wir reden hier, also Change ist kein vorübergehendes Projekt mehr. Du brauchst es eigentlich nicht als Projekt aufsetzen, weil wir haben den permanenten Change. Es sind all diejenigen gut, die den permanenten Change sozusagen in ihr Business Model und in ihre Organisationsstruktur eingebaut haben oder einbauen können. Das heißt jetzt wiederum nicht, dass man jedes Jahr so eine Abteilung komplett umbauen muss. Ein Appell, den ich immer wieder sage, ist, manche Ziele erreichst du auch mit ganz kleinen Maßnahmen. Wir haben uns überlegt, und das ist ja auch eine der großen Herausforderungen, wie können wir als großes internationales Unternehmen uns schnell sein in der Kommunikation. Wenn wir irgendwas bei Twitter sehen, wenn wir irgendwas bei YouTube sehen, wenn wir irgendwo, keine Ahnung, einen Online-Bericht oder irgendwas sehen, von dem wir glauben, dass wir ihn kommentieren müssen, dass wir da irgendwie Stellung dazu nehmen müssen. Meistens sind diese Dinge kritischer Natur, weil das erfordert meistens eine Reaktion. Das kann aber auch eine Chance sein. Die Clarissa Haller hat mal im PR-Report den wunderschönen Satz geprägt, Donald Trump hat sich negativ über die Windenergie geäußert und wir haben 14 Tage gebraucht, um den passende Antwort als Tweet zu formulieren. So, das kommt von ihr, insofern darf ich das, glaube ich, sagen. Aber das spricht so ein bisschen für traditionell aufgestellte Kommunikationsabteilungen. Wir haben bei uns, und das haben wir vor 3 Jahren schon etabliert, eine Messenger-Gruppe aufgesetzt, die aus 5 Leuten besteht. Da ist einerseits jemand drin aus dem Insights-Team, nämlich der uns den Hinweis gibt, Leute, da ist was, müsst ihr mal draufschauen. Dann ist jemand drin, der sich gut mit digitalen Kanälen auskennt. Dann ist jemand drin, der toll kreativ denken kann. Und dann ist noch jemand drin, der toll gut texten kann, und zwar auf den Punkt. Nicht zweiseitige Pressemitteilungen, sondern 280-Zeichen-Tweet. Und dann bin ich noch drin, der am Ende den Kopf hinhalten darf. So. Und am Ende ist es eine einfache, sozusagen eine Messenger- oder WhatsApp-Gruppe. Und dann entstehen natürlich solche Sachen, die wir ja bis heute berühmt sind. Die schöne Antwort an Frau Künast auf unserer Hauptversammlung, als sie getwittert hat, hier versammelt sich der geballte Widerstand gegen Bayer Monsanto, hatten wir halt ein Bild vom Dach auf dem Platz in petto, wo der ganze Platz leer war. Und die Kollegen dann drunter gegangen sind mit dem Hinweis, da ist aber noch ganz schön viel Platz für den Widerstand. Die Wahrheit ist, und da muss man mal sehen, welchen Hebel solche Gelegenheiten haben. Das Ding ist so viral gegangen, dass wir eigentlich an diesem Tag nach einer Stunde die Kommunikationslaptops hätten zuklappen können. Job done. Das Thema aber erledigt. Der Jan Böhmermann ist draufgegangen mit drei Tweets. Der Ulf Poschert ist draufgegangen. Das Ding war im Handelsblatt. Das Ding war irgendwie in der Münchner Abendzeitung. Wir hatten am Ende des Tages 2000 Follower mehr. Irgendwo ist es auch noch in eine Online-Berichterstattung eingegangen und in irgendwelche Blogs und so weiter. Und das geht natürlich nur, wenn man in der Lage ist, schnell zu reagieren. Und das bedarf erstens der Vorbereitung, zu antizipieren, wann könnte wo was kommen und natürlich entsprechend organisatorisch aufgestellt zu sein. Aber ganz ehrlich, so eine WhatsApp-Gruppe, die kannst du in jeder Kommunikationsabteilung innerhalb von einer Stunde einrichten.
Ja, aber es hat halt nicht nur was mit Schnelligkeit zu tun, sondern auch mit Mut.
Mut und Mindset, ja.
Genau, und sowas in einem großen Konzern zu leben, also genauso soll es sein, aber gibt, glaube ich, auch viele, die davor zurückschrecken, weil es erstmal durch 20 Gremien gehen muss, bevor man sowas posten kann.
Das.
Da kommen wir dann ja auch wieder zurück zu deinem Motto, ne?
Ja, das stimmt. Und deshalb kommen wir sozusagen zu der Abteilung, wenn ich gefragt werde, warum mag ich meinen Job so gerne, dann ist es halt die Wertschätzung, die Kommunikation in diesem Unternehmen erfährt. Und also ich meine, ihr müsst euch vorstellen, auf so einer Hauptversammlung, da sitzt der Vorstand auf der Bühne. Es ist vollkommen undenkbar, dass ich da jetzt mal hinlaufe und sage, dürften wir dann irgendwann so einen Tweet rausgeben? Also geht gar nicht. Der Kommunikationschef Michael Preuß ist auch nicht wirklich verfügbar, weil der noch andere Dinge zu tun hat. Ich kriege den zwar am Telefon schnell, aber wir müssen schon ein Stück weit Eigenverantwortung übernehmen. Und diese Kombination aus macht ihr ruhig, ihr seid die Experten, wir vertrauen euch. Und wir bei uns in der Kommunikation auch der Verantwortung bewusst zu sein, wenn ich jetzt auf den Knopf drücke, was könnte passieren? Da haben wir, glaube ich, eine ganz, ganz tolle einfach Kultur bei Bayer, die uns ermutigt, die Dinge zu tun, die, wo ganz klar ist, wenn wir einen Fehler machen, wird drüber geredet, dann machen wir es beim nächsten Mal besser. Aber es ist nicht so von Anfang an das Bemühen, bloß keine Fehler eingehen, was bis heute aus meiner Sicht dann doch in einigen Kommunikationsabteilungen noch vorherrscht. Eher sich zurückhalten im Zweifel, keinen Fehler machen, als die Chance zu ergreifen, mutig zu sein und zu sagen, ach komm, lass uns mal machen, lass uns mal ein bisschen frech sein. Ich hab Unternehmenskommunikation schon immer so verstanden, dass es unsere Aufgabe ist, die Position des Unternehmens oder meines Arbeitgebers nach draußen zu vertreten und nicht primär den Arbeitgeber aus den Medien, aus der digitalen Welt herauszuhalten. Weil dann hast du verloren, sobald irgendein großes Thema aufkommt, das du nicht mehr kontrollieren kannst von außen, dann hast du keine Chance mehr.
Dann sind wir eigentlich am Ende sozusagen wieder am Anfang von unserem Gespräch bei dem großen Motto Mut angekommen. Und vielen Dank, Christian. Es war sehr spannend, was du uns erzählt hast. Sehr vielfältig. Janina, ich glaube, dir geht es genauso. Wir haben sehr viele Einblicke in deinen Alltag, in die Arbeitswelt, auch in Bayer bekommen, in die Kommunikationsabteilung und eure Struktur. Ganz toll. Vielen herzlichen Dank.
Ja, sehr gerne.
Vielen Dank.
Sehr gerne. Lasst uns gemeinsam für Mut kämpfen in der Kommunikation.
Ja, und nicht nur für Mut, sondern auch, was du auch relativ am Anfang gesagt hast, dass man halt keine passive Kommunikationsabteilung ist, sondern dass das Ziel ist, dass man nicht reagiert, sondern dass man aktiv das Ganze mitprägt.
Agiert.
Vielen Dank für deine Einblicke.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich euer Gast sein durfte.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.